ARD.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Mit einer Flugblattaktion hat die israelische Armee heute alle Einwohner zum Verlassen der im Norden des Gazastreifens gelegenen Stadt Gaza aufgerufen. Björn Dahlke berichtet gleich darüber, was dafür die Gründe sein könnten. Außerdem sprechen wir über den Auftakt des NATO-Gipfels in Washington und die Forderungen des ukrainischen Präsidenten nach Kampfjets. Und unsere Ostasien-Korrespondentin Katrin Erdmann geht den Gerüchten nach, dass Nordkorea angeblich Russland Truppen zur Unterstützung gegen die Ukraine senden wird. Das sind einige unserer Themen heute am Mittwoch, den 10. Juli um 16.30 Uhr. Die israelische Armee ruft alle Einwohner der Stadt Gaza zur Flucht auf. Die Stadt bleibt ein gefährliches Kampfgebiet, heißt es auf tausenden Flugblättern, die über der Stadt abgeworfen worden sind. Björn Dahlke berichtet aus Tel Aviv.
Wie viele Menschen aktuell noch in Gaza-Stadt leben, ist unklar. Hilfsorganisationen gehen von Zehntausenden aus. Bisher hatte die Armee nur die Bewohner einzelner Viertel dazu aufgerufen, die Stadt zu verlassen. Dass jetzt alle Menschen gehen sollen, ist neu. In den vergangenen Tagen war die Armee mit vielen Panzern auf Gaza-Stadt vorgerückt. Bewohner sprechen von den heftigsten Gefechten seit Beginn des Krieges. Israelische Medien spekulieren, dass das Vorrücken und der jetzige Evakuierungsaufruf kein Zufall sind. In Katar hat heute eine neue Verhandlungsrunde begonnen über eine Feuerpause in Gaza und eine Freilassung der Geiseln. Israel könnte so versuchen, den militärischen Druck zu erhöhen, um die Hamas zu einem Abkommen zu drängen. Israels Verteidigungsminister Gallant geht davon aus, dass die Armee bis jetzt 60% der Hamas-Kämpfer getötet oder verwundet hat. Die Hamas bestreitet solche Zahlen regelmäßig und behauptet, tausende neue Kämpfer rekrutiert zu haben.
Bei einem israelischen Angriff auf eine Schule im Gazastreifen sind nach Darstellung der Hamas mindestens 29 Menschen getötet worden. Die israelische Armee will den Vorfall nach eigenen Angaben untersuchen. Dazu nochmal Björn Dahlke.
Die israelische Armee sagt, sie kenne die Berichte über zivile Opfer an einer Schule östlich von Khan Yunis. Nach ihrer Darstellung hat sich der Angriff gegen einen Kämpfer der Hamas gerichtet, der am Überfall des 7. Oktober beteiligt war. Ein Kampfjet habe dabei Präzisionsmunition eingesetzt. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht, auch nicht die zu den zivilen Opfern. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden in Gaza wurden mindestens 29 Menschen getötet, die meisten davon seien Frauen und Kinder. Sollten sich die Angaben bestätigen, ist es die dritte Schule im Gazastreifen, die seit dem Wochenende durch israelische Angriffe getroffen wurde. Diese Schulen sind Notunterkünfte für Geflüchtete und meist völlig überfüllt. In der Früh setzte die israelische Armee außerdem ihre Angriffe auf Ziele der Hisbollah im Libanon fort. Von dort waren gestern Abend Raketen auf die von Israel besetzten Golanhöhen abgefeuert worden. Nach Angaben der israelischen Polizei traf eine Rakete ein Auto und tötete die beiden Insassen.
Kommen wir zur Lage in der Ukraine. Durch einen russischen Raketenangriff auf den Hafen von Odessa sind nach ukrainischen Behördenangaben zwei Menschen getötet worden. Demnach sind eine Lagerhalle, LKWs sowie ein ziviles Schiff getroffen worden. Der Hafen von Odessa ist für die ukrainischen Exporte von Getreide und anderen Gütern über das Schwarze Meer wichtig. Moskau vermutet dort nach früheren Militärangaben aber auch die Produktion ukrainischer Seedrohnen. Laut der ukrainischen Luftwaffe sind 3 von 4 Marschflugkörpern abgefangen worden. Außerdem soll Russland für Attacken auf verschiedene Landesteile der Ukraine 20 Shahed-Kampfdrohnen iranischer Bauart genutzt haben. 14 Drohnen seien abgeschossen worden, heißt es. Einen Treffer melden die Behörden auf einer Anlage der Stromversorgung im westlichen Gebiet Rivne. Für Bewohner im Umkreis ist zeitweise der Strom ausgefallen, teilt der Versorger Ukrenergo mit. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat am Rande des NATO-Gipfels die Verbündeten um westliche Kampfjets in hoher Stückzahl gebeten. Die Ukraine hofft in diesem Sommer auf die ersten einzelnen Maschinen vom Typ F-16. Selenskyj hat die Zahl von mindestens 128 Kampfflugzeugen in den Raum gestellt. Nach seinen Angaben kann Russland täglich 300 Flugzeuge zu Angriffen auf die Ukraine einsetzen. Mit Zustimmung der USA als Herstellerland wollen unter anderem die Niederlande und Dänemark der Ukraine F-16 liefern. Weitere Informationen zum Auftakt des NATO-Gipfels jetzt von Mario Kubina.
Eine Brücke hin zur angestrebten NATO-Mitgliedschaft. Das verspricht Jens Stoltenberg der Ukraine, der scheidende Generalsekretär der Allianz. Ein Element, zusätzliche Luftverteidigungssysteme für das angegriffene Land.
We have now the announcement by President Biden and several other allies yesterday that they will be able to deliver five new advanced strategic air defense systems.
Stoltenberg verweist darauf, dass die USA und andere Verbündete fünf neue Flugabwehrsysteme zugesagt hätten. Darunter ist auch ein System vom Typ Patriot. Gerade darum hat die Ukraine immer wieder gebeten. Allerdings, vor dem Gipfel hatten manche in Sachen Luftverteidigung mehr erwartet. Dennoch wertet Kanzler Olaf Scholz die Ankündigung als Erfolg und reklamiert einen Teil davon für die Bundesregierung.
Deutschland hat einen großen Schritt gemacht, das anzuregen, andere davon zu überzeugen, dass das notwendig ist und dass das auch geschehen kann, indem wir Stück für Stück drei solcher Patriot-Systeme zur Verfügung gestellt haben.
Dass andere jetzt zusätzliche Flugabwehrsysteme angekündigt haben, in den Augen des Kanzlers wäre das ohne die deutsche Initiative nicht denkbar gewesen. Für eine bessere Luftverteidigung bittet die Ukraine auch um Kampfjets. Hier ist Deutschland außen vor, aber die USA und andere NATO-Mitglieder haben F-16-Flugzeuge versprochen. Und wie an diesem zweiten Gipfeltag bekannt wurde, sollen die ersten inzwischen auf dem Weg sein. Aber da ist noch der Wunsch der Ukraine, NATO-Mitglied zu werden. Ein konkretes Datum dafür dürfte es auch bei diesem Gipfel nicht geben. Stattdessen eine Brücke, wie es der NATO-Generalsekretär formuliert. Und aus Sicht des Kanzlers reicht das aus.
Ich bin sicher, dass mit den Beschlüssen, die wir in Bezug auf die Perspektiven der Ukraine hier fassen, auch für die Ukraine das Maß an Klarheit entsteht, auf das sie setzen können müssen.
Ob das der ukrainische Präsident auch so sieht? Bisher hält sich Volodymyr Zelensky bei diesem Gipfel mit Kritik zurück, bedankt sich stattdessen für die Ankündigung in Sachen Luftverteidigung. Eine gute Nachricht für die Gastgeber hier in Washington. Der Gipfel letztes Jahr in Vilnius wurde von Misstönen überlagert. Erleichterung stellt sich aber auch diesmal nicht ein, denn über allem schwebt die Frage, wie die US-Wahl im Herbst ausgeht und ob mit Donald Trump wieder ein NATO-Kritiker ins Weiße Haus einzieht. Stoltenberg versucht, solchen Sorgen entgegenzutreten.
NATO is good for Europe, but it's also good for the United States. It makes the United States stronger and safer.
Die NATO sei gut für Europa und die Vereinigten Staaten, so der Generalsekretär. Die Allianz mache die USA stärker und sicherer. Auch der deutsche Verteidigungsminister geht auf die anstehende Präsidentschaftswahl in den USA ein.
Wir können natürlich jetzt auf den Wahltag im November schauen und wie das Kaninchen auf die Schlange wartend, was passiert.
Das würde aber nicht helfen, sagt Boris Pistorius. Stattdessen müsse Europa eben mehr für die eigene Sicherheit tun.
Es sind bis jetzt nur Gerüchte, allerdings sind sie beunruhigend. Nordkorea könnte Russland Truppen zur Unterstützung des Krieges gegen die Ukraine senden. Losgetreten hatte die Spekulationen ein südkoreanischer Fernsehsender unter Berufung auf Regierungsbeamte. Mehr dazu von unserer Ostasien-Korrespondentin Katrin Erdmann.
Pyongyang Mitte Juni. Russlands Präsident Wladimir Putin wird mit allem Zip und Zap vom nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un empfangen. Am Schluss unterzeichnen die Regierungen eine gemeinsame Vereinbarung, die die meisten Beobachter überrascht. Denn darin versichern beide Seiten, dem anderen im Falle eines Angriffs zu Hilfe zu eilen. Dieser Fall ist zwar noch nicht eingetroffen, aber Russland braucht dringend Arbeitskräfte. Und die will Kim nun laut südkoreanischen Medienberichten auch irgendwann liefern. Es könnten Bauarbeiter und Ingenieure sein und oder auch Soldaten, die in besetzten Gebieten aufbauen sollen, was zerstört wurde. Fjodor Tetitsky ist einer der besten Kenner der nordkoreanischen Armee und forscht an der Kukmin-Universität in Seoul. Er hat natürlich von einer möglichen Truppenentsendung gehört.
Normalerweise schickt Nordkorea überhaupt keine Soldaten ins Ausland. Und wenn, dann nur eine kleine Zahl. Ausnahmen waren Piloten für den Vietnamkrieg, Ausbilder für Simbabwe und einige wenige für Syrien. Ganze Einheiten ins Ausland zu entsenden, wäre aus einem einfachen Grund etwas völlig Neues. Das ist gefährlich.
Denn zwei Dinge will Nordkorea auf keinen Fall. Einblicke in sein Land geben, wie jetzt kurioserweise im Kleinen durch die unzähligen mit Müll und Fäkalien gefüllten Ballons, die es in den Süden geschickt hat, Und zum Zweiten,
Soldaten im Ausland sehen Dinge, die sie nicht sehen sollen. Sie könnten anfangen, in eine Richtung zu denken, die der Regierung nicht recht ist.
Schließlich kommen die Menschen aus einem völlig abgeschotteten Land und in dieser künstlichen Welt sollen sie nach den Vorstellungen von Kim Jong-un auch bleiben, sagt Fjodor Tetitsky, der unter anderem über die nordkoreanische Armee ein Buch geschrieben hat. Zugleich räumt er ein, es seien zuletzt so viele Dinge passiert, dass er sich mit Prognosen lieber zurückhalte. In der russischen Elite gäbe es auf jeden Fall einen Konsens, dass das Land nordkoreanische Arbeiter für den Wiederaufbau brauche. Sie würden für wenig Geld hart arbeiten, sagt der Forscher. Allerdings wenn, dann nur Männer. Frauen habe das Regime noch nie ins Ausland entsandt. Durch das Ausleihen von Arbeitskräften an Russland könnte Nordkorea einen Haufen Devisen kassieren oder auch andere Güter im Austausch wie Lebensmittel oder Treibstoff erhalten. Eine Hand wäscht die andere. Aber, und da ist sich Tetitsky mit anderen Experten einig, beide Staaten verbinde keine Freundschaft. Ein Beweis dafür aus seiner Sicht.
Erstens hat Nordkorea längst nicht all die Technologie erhalten, die es wollte, obwohl es viele Delegationen nach Russland geschickt hat. Und wenn man sich die Frontberichte von jenen anguckt, die die Invasion befürworten, dann gibt es sehr viele Klagen über die schlechte Qualität der nordkoreanischen Granaten.
Den Wissenschaftler überrascht das nicht, denn es sei immer der erste Instinkt des Regimes, zu betrügen. Wenn es irgendwie gehe, liefere es mindere Qualität. Mehrfach hatte die Ukraine in der Vergangenheit behauptet, es habe auf seinem Boden Waffen aus nordkoreanischer Produktion gefunden. Die USA und Südkorea schlossen sich der Ansicht an. Nordkorea und Russland haben das stets zurückgewiesen. Allerdings passen die Waffensysteme beider Länder perfekt zueinander, weiß Wissenschaftler Tetitsky.
Nordkoreas gesamte Armee wurde von der Sowjetunion aufgebaut. Der Staat wurde quasi von der Sowjetunion kreiert.
Die Beziehungen bezeichnet er als eine neue Ära, denn seit 1999 habe es quasi keinen Handel zwischen den beiden Staaten gegeben. Das Verhältnis zwischen Nord- und Südkorea hat derweil einen neuen Tiefpunkt erreicht. In Seoul wurden zuletzt wieder Stimmen laut, sich selbst nuklear zu bewaffnen. Eine Entwicklung, die zwar nicht im Interesse der USA und China sei, aber im Interesse Japans, meint Tetitsky.
Ich habe mit einigen japanischen Diplomaten gesprochen. Und sobald ich auch nur eine nukleare Bewaffnung Südkoreas erwähnte, hätten sie das breite Lächeln auf ihren Gesichtern sehen sollen. Das sei wirklich die beste Entwicklung überhaupt, sagten sie zur Erklärung.
Was erstaunlich ist, da Regierungschef Fumio Kishida Verfechter einer atomwaffenfreien Welt ist. Das ist sogar eins seiner wichtigsten politischen Ziele.
Und das war Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek.